ARD.
Das ist ein richtig philosophisches Problem, was Sie jetzt ansprechen, und zwar, dass man bei KI-Systemen nicht mehr sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel so ein Bewerbungstool Leute diskriminiert, Frauen ausschließt, wer ist schuld, wer hat die Verantwortung? Ist es das Unternehmen, das eingesetzt hat, sind die Programmierenden, wer die Daten ausgewählt hat, wer hat jetzt hier Verantwortung? Und man spricht da in der Philosophie vom Problem of many hands, das heißt einfach nur Problem der vielen Hände. Und es ist immer dann, wenn komplexe Probleme da sind, dass da so viele Hände mitwirken, dass man eben nicht mehr sagen kann, dass eine paar Hände war schuld, sondern jeder hat sein Stückchen Verantwortung. Und so ist es bei KI-Systemen halt ganz dramatisch. Das heißt also, wenn eben von der Programmierung, von der Datenauswahl über dann die Implementierung, den Einsatz, dann, das sind so viele verschiedene Stakeholder, die eine Rolle spielen, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben regulieren.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. KI-Systeme begegnen uns mittlerweile in nahezu allen Bereichen unseres Lebens und sie werden in unserem Alltag immer wichtiger und einflussreicher. Einige sehen darin ein Heilsversprechen, andere ein Untergangsszenario. Dabei ist künstliche Intelligenz vor allem eins, eine von Menschen entwickelte Technologie, keine denkende Instanz. Was es deswegen im Umgang mit KI braucht, sei keine Sci-Fi-Moral, sondern echte Machtkritik und ethische Reflexion. Davon ist Dorothea Winter überzeugt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humanistischen Hochschule Berlin und lehrt, forscht und publiziert unter anderem im Bereich KI und Ethik. Heute ist Frau Winter zu Gast bei uns im Soup and Science. Hallo Frau Winter, schön, dass Sie da sind.
Danke, dass ich da sein darf.
Frau Winter, Sie sind Philosophin. Warum braucht es eine philosophische bzw. ethische Betrachtung des Themas?
Das fragen sehr viele, die in Tech-Unternehmen arbeiten auch. Die fragen, warum müsst ihr da jetzt auch noch mitreden? Ihr könnt doch euch mit den ganzen anderen Themen beschäftigen. Aber es ist meiner Meinung nach, und das sage ich nicht nur, weil ich eben persönliches Interesse als Philosophin habe, mitzureden, es ist super wichtig, dass wir eben quasi Technik nicht nur als irgendwie was sehen, was über uns kommt, sondern auch unsere Verantwortung sehen als Menschen und auch, dass wir die mitgestalten können.
Und welcher Fragestellung gehen Sie da konkret nach?
Also vor allem den ethischen Aspekten. Also wie können wir eben Technik so gestalten, dass eben verschiedene Personengruppen mitgedacht werden? Vielleicht auch die, die irgendwie sonst, keine Ahnung, nicht Teil davon wären bei der Gestaltung, also auch Zivilgesellschaft oder auch marginalisierte Gruppen oder sowas. Ich beschäftige mich auch manchmal ein bisschen mit Ästhetik, also der Frage, ob KI Kunst machen kann.
Auch der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich ja mit KI. 2023 hat er eine Stellungnahme veröffentlicht. KI wird da als Herausforderung beschrieben. Was ist das Herausfordernde an KI?
Ich glaube, dass es eben so immer ein Querschnittsthema ist, dass du es nicht irgendwie abgrenzen kannst und sagen kannst, wir beschäftigen uns nur mit einer Technologie, sondern es sind immer irgendwelche Arten von Synergien, die entstehen und die eben mitwirken.
Also im Endeffekt auch das, was ich am Anfang sagte, dass es in unserem Alltag immer wichtiger und einflussreicher wird wahrscheinlich.
Genau. Und es kommen halt immer verschiedene Themen mit rein. Also es ist nicht so, dass ich wie bei einem Kuchen irgendwie so ein Stückchen abschneiden kann, sagen kann, das betrifft jetzt nur KI, sondern wenn ich ein Thema angreife, dann geht es auch darum, wer hat da mitgeforscht, wer hat da mitgestaltet, auf wen hat das einen Einfluss, welches Menschenbild liegt dem zugrunde. Es sind so viel komplexe Fragen und deswegen ist es auch so schwierig.
Die digitale Technologien und insbesondere KI wirken auf das menschliche Selbstverständnis und Miteinander zurück, heißt das vom Ethikrat. Was bedeutet denn das genau?
Man spricht ja auch im Zusammenhang mit KI und anderen technischen Systemen von soziotechnischen Systemen. Das heißt also, dass die Technik eben nicht nur alleine für sich stattfindet, sondern eben auch immer die Nutzenden, aber auch die Personen, die es mitgestaltet haben, immer eine Wechselwirkung hervorrufen.
KI macht also was mit uns? Das verändert uns?
KI verändert uns, wir verändern KI, aber es gibt ja auch viele Beispiele von zum Beispiel Chatbots, die auf einmal Nazi-Parolen propagiert haben, wo man eben gemerkt haben, dass da eben Menschen willentlich oder auch Zwitz, also vielleicht gar nicht so willentlich auf das System eingewirkt haben, aber dann die Wirkung wieder alle anderen betrifft, weil da Menschen beleidigt werden oder eben beeinflusst werden von Theorien, die vielleicht gar nicht so verfassungsrechtlich okay sind.
Also KI kann unsere Rolle in der Welt beeinflussen und verändern, heißt das. Wie sieht das aus?
Oft wird ja Technik und vor allem KI als irgendwie so eine neutrale Instanz angesehen, aber das ist es mitnichten, weil es ja immer eine Auswahl ist quasi, was auch dargestellt wird, welche Daten eingespeist werden und welche nicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal ganz neutral einfach die ganzen Daten nehme von den Personen, die jetzt hier im Raum sitzen, dann ist es wahrscheinlich jetzt auch kein kompletter Querschnitt der Gesellschaft, muss man auch mal sagen. Das ist wahrscheinlich dann ein gewisses Milieu oder Personen, die ein gewisses Interesse mitbringen oder auch gewisse Ressourcen oder sowas. Und deswegen, selbst wenn ich jetzt sagen würde, wir haben jetzt mal wahllos irgendwie geschaut, was jetzt hier vielleicht irgendwie eine Meinung wäre, wenn wir eine Umfrage machen würden, ist das eben nicht so neutral, wie es erstmal wirken würde.
Eine Fragestellung, die ja auch in der Ethik beziehungsweise in der digitalen Ethik dann gestellt wird, wie können wir die Gesellschaft, unser Miteinander, unsere demokratischen Prozesse ethisch wünschenswert gestalten? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Blick auf den Aspekt Ethik werfen. Was genau ist denn dann wünschenswert und wie wird das gemessen?
Also Ethik geht ja quasi über das, was gesetzlich, rechtlich geboten oder verboten ist, hinaus. Das heißt also, wir haben einmal Gesetze, das ist eben einfach nur quasi, was erlaubt ist, rein rechtlich. Und darüber hinaus haben wir aber noch ethische Gebote. Das heißt also sowas wie, dass ich für eine ältere Person zum Beispiel in der Bahn aufsteige, hat jetzt nichts mit KI zu tun, aber da sehen wir vielleicht, was Ethik so machen sollte. Sollte kein Gesetz werden, dass alle Jüngeren für alle Älteren aufstehen sollten, sind wir uns wahrscheinlich alle einig hier im Raum. Aber wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass wir das gesellschaftlich wollen würden, dass es ethisch geboten ist, dass ich jetzt zum Beispiel für eine Person, die doppelt so alt ist, aufstehen würde.
Und jetzt geht es im Endeffekt im Zusammenhang mit KI, ich will so ein bisschen die Ethik und die KI zusammenbringen, darum, dass Softwaresysteme so programmiert sind, dass sie ethisch wünschenswert sind?
Das ist die große Frage. Auf dem einen Lager gibt es Personen, die sagen, wir können quasi KI ethisch wünschenswert gestalten. Und das andere Lager sagt eben, das ist völlig egal, ob es ein KI-Tool ist oder irgendwie ein Tisch oder irgendwie eine Schreibmaschine. Es geht immer um den Einsatz. Also man kann nicht die Technik selbst irgendwie gestalten, sondern man muss eben den Einsatz ethisch wünschenswert gestalten.
Sehen Sie da Chancen oder Risiken in der Verwendung von KI und dass KI halt immer verbreiteter ist?
Ich glaube, die Ambivalenz müssen wir aushalten, beides. Also es gibt Studien, dass eben Personen, die sich mehr mit KI-Systemen auseinandersetzen, mehr Ahnung haben, vielleicht auch im beruflichen Alltag irgendwie sich damit eben beschäftigen, dass die weniger Angst haben vor diesen großen Ängsten, also Science-Fiction-Szenarien wie irgendwie KI wird jetzt die Weltherrschaft übernehmen oder uns irgendwie unterjochen oder was es da auch immer alles so für Themen gibt. Allerdings eben ist auch bei denen dann viel seltener irgendwie die realen Gefahren sind, die so auf dem Schirm. Also ich glaube, wir müssen viel weniger drüber sprechen, ob jetzt KI irgendwann denken kann. Also können wir gerne machen, aber ist vielleicht nicht eben die brennendste Frage. Aber was ist denn mit den ganzen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die gerade unsere Daten verwerten? Warum ist auf einmal hier bei eben KI Monopolstellung gar kein Thema mehr? Warum reden wir da nicht drüber, dass die meisten KI-Systeme ein komplettes Monopol in teilweise sogar global auf der ganzen Welt haben? Also früher wurden ja ganz viele Unternehmen, die eben eine Monopolstellung hatten, zerschlagen. Bei Öl oder was es auch immer für große Beispiele gab. Aber bei KI-Systemen auf einmal ist es so, als wäre es dann einfach da, als müssten wir jetzt irgendwie damit klarkommen, dass wir eben gar keine Autonomie mehr haben.
Und was wünschen Sie sich da?
Mehr Regulierung. Und das ist auch wirklich ein Fehlschluss meiner Meinung nach, dass wir durch mehr Regulierung Innovation hemmen würden. Also das ist mitnichten so.
Was für eine Regulierung muss ich mir da vorstellen?
Gesetze einfach, also wirklich Einschränkungen bei Daten. Wir haben es bei ChatGPT gesehen, auf einmal, das System ist jetzt da und wir nutzen es alle, aber rechtlich sind sich ja die ganzen JuristInnen einig, dass das eigentlich alles große Plagiatsmaschinen ist, dann immer so wird in Voltaire darüber gesprochen, dass eigentlich nicht okay ist rechtlich, wie da verfahren wird, aber irgendwie wird jetzt einfach so getan, als könnten wir es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, was wahrscheinlich irgendwie auch nicht ganz falsch ist und als müssten wir damit klarkommen.
Aber nun gibt es ja auch auf EU-Ebene gibt es ja schon Vorstöße,
das stimmt,
ja. Was zu machen. Wie sieht es aus? Reicht es aus oder muss das global sogar gedacht werden?
Ich glaube, gut, global wäre natürlich noch besser, aber sehr erstmal ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung mit der KI-Verordnung auf EU-Ebene. Und was ich da besonders gut fand, dass es eben nicht so diese Pauschalantworten gab, irgendwie die KI-Systeme, sondern immer um quasi den Einsatzbereich geht, um so eine Risikoabwägung. Und ich glaube, das ist genau die richtige Herangehensweise, dass man schaut eben nicht das System an sich ist gut oder schlecht oder irgendwie sollte verboten oder geboten oder sonst irgendwas werden, sondern wo wird es eingesetzt, wer ist davon betroffen und zum Beispiel, wenn irgendwelche Kinder, zum Beispiel irgendwelche schutzlosen Personen oder sowas dann betroffen sind, ist es viel schneller mal verboten, darf man viel weniger machen. Wenn irgendwie erwachsene, mündige Personen ihr Einverständnis erteilen dürfen, ist es öfter okay, so mal ganz einfach gesagt.
Nun wird der KI aber auch als Chance eben gesehen, was da vielleicht hervorstechen würde für einige ist. KI als Stütze und Befreiungstool. Als Befreiungstool von was?
Das erhöht die Sichtbarkeit. durch eben diese riesen Datenmengen, die auf einmal quasi ganz anschaulich dargestellt werden können. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Amazon hat eine Software eingesetzt, das eben die KI gestützt war, zur BewerberInnenauswahl für eine Stelle. Und auf einmal eben wurden die Personen ausgewählt, die anscheinend laut KI geeignet waren. Es waren nur Männer. Und dann hat man sich hingesetzt und hat überlegt, woher kommt es? Und natürlich ist es nicht so, dass die KI jetzt irgendwie diskriminieren wollte oder irgendwie antifeministisch oder misogyn ist, sondern man hat irgendwie rausgefunden, dass für die zu besetzende Stelle bis dahin noch nie eine Frau eingesetzt wurde. Und natürlich das KI-Tool gelernt hat, Frau, ungeeignet, raus damit. Und es war jetzt in dem Fall erstmal problematisch, weil eben Frauen ja erstmal diskriminiert wurden in dem Verfahren. Aber gesamtgesellschaftlich oder für das Gesamtunternehmen war es eigentlich gut, weil es mal sichtbar gemacht hat, was bis jetzt im Analogen passiert ist. Mhm. Also da war jetzt eigentlich die KI, auch wenn es jetzt eben erstmal im ersten Schritt problematisch war, auf einer höheren Ebene war das super, weil man gesehen hat, im Analogen werden eben Diskriminierungen ganz oft einfach so unter den Teppich gekehrt oder man kann es gar nicht so greifen.
Also im Endeffekt wird der KI im Bewerbungsprozess so eingesetzt, dass man das halt mit Daten füttert, was man haben will für die Stelle. Und dann werden die Bewerbenden ausgelesen. Und dann hat die KI selbst gelernt durch diese vorherigen Sachen, was Sie sagten. Und das heißt, der Rückschluss sozusagen nicht nur, dass KI ein Bias haben kann, also voreingenommene Sachen wiedergeben kann, sondern mir das zeigen kann, dass ich das überhaupt habe.
Genau. Und dafür ist es eben sehr wichtig, weil wir sprechen oft über eben Bias, also diese Verzerrungen bei KI-Systemen. Aber wir haben ja alle Bias, auch wenn wir natürlich versuchen, sie irgendwie alle zu bekämpfen und dass wir es loswerden. Aber dass wir sehen, mithilfe von KI, da waren wir jetzt gerade problematisch und eben ethisch nicht wünschenswert, das ist schon ganz hilfreich.
Sie sagen auch, dass fast alle diskriminierenden Algorithmen sich vermeiden lassen. Wie lassen die sich vermeiden? Dadurch, dass ich ethische reflektiere vorher und das dementsprechend programmiere? Oder?
Das wäre Best Case natürlich. Aber es gibt zum Beispiel so Ansätze, die heißen Ethics by Design. Also das heißt, dass man eben nicht nur, wie es bei Amazon anscheinend geschehen ist, ein KI-System einsetzt, auf den Markt wirft und dann schaut, ist das Ergebnis jetzt irgendwie okay oder eben wollen wir das, sondern dass man durch den ganzen Prozess hindurch schaut, irgendwie ob eben auch die Implementierung ethischen Guidelines entspricht, ob eben auch die Programmierung eben diesen ethischen Guidelines entspricht und auch die Daten. Also das ist immer das Wichtigste. Man spricht auch eben bei KI-Systemen oft im Zusammenhang von Crap in, Crap out, das heißt also quasi so Müll rein, Müll raus. Ist eben sehr flapsig formuliert, aber beschreibt das ganz gut. Also wenn die Daten eben nicht in Ordnung sind, verzerrt sind oder einfach schlecht sind, dann kann eben das Ergebnis gar nicht gut werden.
Ethik und KI, warum es im Umgang mit künstlicher Intelligenz echte Machtkritik und ethische Reflexion braucht. Das ist Thema heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Philosophin Dorothea Winter von der Humanistischen Hochschule Berlin. Sie lehrt, forscht und publiziert unter anderem im Bereich KI und Ethik. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über ethische Reflexion gesprochen. Ich würde gerne noch über die echte Machtkritik reden, Frau Winter, weil ich glaube, das ist so ein philosophischer Terminus, der gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Also was bedeutet echte Machtkritik im Zusammenhang mit unserem Umgang mit KI?
Dass wir uns wirklich mal quasi so tabula rasa machen und darüber reden, wer hat Macht gerade mithilfe von KI-Tools? Also wer profitiert davon, wer eben hat auch Nachteile davon? Und dass wir da uns dieser Verantwortung halt irgendwie bewusst werden. Und dass es auch eine Macht ist. Also jedes System quasi ist durch die jeweilige Programmierung, ist durch die jeweilige Auswahl an Daten, ist durch den jeweiligen Einsatz, ist es ein Machtinstrument. Also selbst bei den ganzen Social-Media-Sachen haben wir es ja mitbekommen, wie groß, das ist jetzt nicht alles nur KI, aber eben auch viele digitale Tools, wie groß zum Beispiel der Einfluss auf reale Politik war. Also so der Wahlkampf, US-Wahlkampf, der wäre ohne Social-Media komplett anders verlaufen. Aber auch die Bundestagswahl, also das sind eben machtvolle Instrumente und das wird oft irgendwie gar nicht so wahrgenommen.
Und dann ist es im Endeffekt wieder wichtig, dass man Regularien aufstellt und das Gesetze aufstellt.
Genau. Das okay, hilft immer.
Und Sie sagen eben auch, dass wichtig anzuerkennen, dass KI nur als Tool gesehen wird und eben nicht als was Übergreifendes.
Also das ist nur meine persönliche philosophische Position. Da gibt es wirklich Personen, zum Beispiel, die heißen dann so TranshumanistInnen oder sowas, die eben KI-Systemen auch sowas wie Selbstbewusstsein, Emotionen, sonst irgendwas zuschreiben. Und die sagen, wir sind ja auch nicht mehr als irgendwie ein paar sehr komplexe Synapsen, die miteinander verknüpft sind. Warum sollte ich dann sagen, wir sind mehr oder was anderes als jetzt so ein sehr komplexes KI-System? Und dem stelle ich mich auf jeden Fall dagegen. Also ich sehe das anders und ich sage eben, dass wir Menschen können denken, KI-Systeme rechnen nur und es ist eben so ein kategorialer Unterschied, was uns unterscheidet und es ist eben nicht nur dieses Biologische, das wir halt irgendwie fühlen können und irgendwie anders wahrnehmen, sondern ich glaube eben, dass wir doch ja, vernunftbegabte Wesen sind, jetzt ganz viel philosophische Fachtermini.
Da passt vielleicht auch der Begriff menschliche Autorschaft rein. Das ist laut Deutschem Ethikrat eben auch die Schlüsselfrage für eine ethische Bewertung von KI, ob eben durch den Einsatz von KI menschliche Autorschaft, ich zitiere, und die Bedingungen für verantwortliches Handeln erweitert oder vermindert werden. Ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was menschliche Autorschaft bedeutet, aber da es ja eine philosophische Diskussion ist, ich glaube, da steckt mehr dahinter, als ich denke. Menschliche Autorschaft, wie definiert sich das?
Wahrscheinlich ist es gar nicht so anders als das, was Sie jetzt erstmal intuitiv denken würden. Also das ist eben Teil des digitalen Humanismus. Also da geht es eben darum, ein humanistisches Weltbild und Menschenbild auch auf die Digitalisierung, Digitalität und KI anzuwenden. Und Autorschaft in dem Zusammenhang, kennt man ja eben Autorinnen oder sowas, die irgendwie Bücher schreiben oder sowas, dass die eben Verantwortung haben für das Werk. Also die können zwar selbst bestimmen, was da drin steht, die können die irgendwie Storyline oder sowas schreiben und beeinflussen, aber sie müssen dann eben auch gerade stehen, wenn da Kritik kommt. Und übertragen eben auf Autorschaft heißt es eben auch, dass wir halt im rechtlichen Rahmen die Freiheit haben, als Menschen Sachen zu gestalten und eben zu beeinflussen, aber wir dann eben auch verantwortlich sind, was dann immer damit einhergeht.
So, jetzt ist ja die Frage, ob KI eben das erweitert oder vermindert. Und wenn man sich bestimmte KI-Software-Systeme anschaut, ist es manchmal so, dass selbst die Programmierer nicht mehr wissen, was die KI da eigentlich gemacht hat oder wie sie zu dem Ergebnis gekommen ist. Wie bringe ich das denn zusammen mit einem, also wer ist denn dafür verantwortlich, wer ist der Autor und wie geht das zusammen?
Ja. Das ist ein richtig philosophisches Problem, was Sie jetzt ansprechen, und zwar, dass man bei KI-Systemen nicht mehr sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel so ein Bewerbungstool Leute diskriminiert, Frauen ausschließt, wer ist schuld, wer hat die Verantwortung? Ist es das Unternehmen, das eingesetzt hat, sind die Programmierenden, wer die Daten ausgewählt hat, wer hat jetzt hier Verantwortung? Und man spricht da in der Philosophie vom Problem of many hands, das heißt einfach nur Problem der vielen Hände. Und das ist immer dann, wenn komplexe Probleme da sind, dass da so viele Hände mitwirken, dass man eben nicht mehr sagen kann, das eine paar Hände war schuld, sondern jeder hat sein Stückchen Verantwortung. Und so ist es bei KI-Systemen halt ganz dramatisch. Das heißt also, wenn eben von der Programmierung, von der Datenauswahl über dann die Implementierung, den Einsatz dann, das sind so viele verschiedene Stakeholder, die eine Rolle spielen und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben regulieren. Ich sag's immer wieder.
Regulieren, da werden wir wahrscheinlich den Zirkel dann noch zum Ende schließen. Ich wollte noch auf dieses Heilsversprechen oder Untergangsszenario kommen. Es gibt ja Menschen, die auch durchaus Angst vor KI haben. Reale Angst, dass sie ihre Jobs verlieren. Reale Angst, dass ihre Existenz überschrieben wird, sage ich jetzt mal. Es wird aber auch beschrieben als fehlgeleitete Befürchtung oder überzogene Hoffnungen. Wo sind wir da aus Ihrer Perspektive im gesellschaftlichen Diskurs?
Also ich glaube, der Diskurs ist sehr stark in diesen Extremen, dass die einen so, natürlich so ganz Klischee, die Silicon Valley-Jünger, die jetzt irgendwie sagen, das werden alle Probleme lösen. Also wir werden irgendwie nicht mehr nervige Arbeiten machen müssen, wir werden nicht mehr krank durch KI-Systeme und sowas. Und die anderen, die eben auch natürlich realerweise Angst um ihre Jobs haben, um ihre Zukunft, um auch die eben Meinungsvielfalt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es kommt halt immer auf den jeweiligen Anwendungsfall an. Also auch beim Thema Jobs ist es nicht so, dass KI den kompletten Arbeitsmarkt revolutionieren wird. Aber in vielen Jobs, die wir halt bis jetzt als ziemlich unautomatisierbar angesehen haben, dass wir da sehen bei irgendwie AnwältInnen, bei irgendwie ÄrztInnen oder sowas, dass wir da sehen, da werden eben viele Bereiche sich ändern durch KI.
Aber sie öffnen dann sozusagen den Raum für andere Möglichkeiten?
Genau. Also es wird sich verändern, aber es muss ja nicht immer alles schlechter sein. Also ich glaube eben, dass man das auch adaptieren kann und dass wir eben, wir haben ja schon viele Revolutionen auch auf dem Arbeitsmarkt und sowas mitgemacht und viele Erfindungen und irgendwie so ein bisschen, wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr, ja, irgendwie so, dass man denkt so, jetzt krempeln wir die Arme hoch und gestalten mit und nicht so denken, ach, jetzt ist eh schon alles zu spät und können nichts mehr machen.
Sehen Sie denn den Otto Normalverbraucher, dass der Gelegenheit hat oder Möglichkeit hat mitzugestalten dabei? Und wenn ja, wie?
Theoretisch schon, Aber das Problem ist ja, dass bei diesen ganzen Unternehmen, sie haben ja kein Interesse daran, dass ich jetzt irgendwie mitgestalten kann, wie auf Instagram die KI-Algorithmen agieren oder eben reagieren. Aber es gibt ja zum Beispiel auch bei digitalen BürgerInnenbeteiligungen zum Beispiel Tools auch mithilfe von KI, wo man eben mitgestalten kann. Also ich glaube, es ist natürlich eine hohe Verantwortung, dass man sagt, ihr müsst euch informieren, aber es gibt Mittel und Wege.
Wenn wir jetzt bislang über KI reden, reden wir vor allem über sogenannte schwache KI, also sehr spezialisiert und daher sehr effizient bei der Ausführung der Aufgaben, für die sie entwickelt wurden. Es ist ein leichtes für die, dass sie dann halt besser sind als menschliche Leistungen, aber eben auf diesem speziellen Gebiet. Demgegenüber steht jetzt die starke KI. Die gibt es ja bislang noch nicht. Was ist denn eine starke KI?
Die starke KI ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das wäre ein KI-System, das selbst denken kann, das Selbstbewusstsein hat, dem man eben diese ganzen bis jetzt eher menschlichen Eigenschaften zuschreiben würde. Und da gibt es eben in der Philosophie, aber auch in der ganzen Gesellschaft und allen anderen Wissenschaften und so natürlich tausend verschiedene Meinungen von Personen, die sagen, das ist in 5 Jahren möglich. Andere sagen, es ist nie möglich. Zu dem Lager gehöre ich jetzt zum Beispiel, weil ich es nicht plausibel finde, wenn, also was wäre jetzt quasi die Grenze, wo man sagen würde, jetzt hat das KI-System Selbstbewusstsein. Und warum ist es jetzt noch nicht erreicht?
Also Sie
ich bin
sagen,
nicht überzeugt.
Ja, Sie sagen, es wird nicht kommen. Aber wenn sie käme, weil es gibt ja schon Bestrebungen von Menschen, die das immer da weiterhin entwickeln. Und es wird ja auch gerne von Super AGI geredet, Artificial General Intelligence heißt das, glaube ich. Das ist Superintelligenz, richtig?
Ja.
Danke. Müsste das dann alles nochmal neu ethisch betrachtet werden? Also, weil das ist ja dann was ganz anderes als die aktuelle KI,
ja,
oder?
Und dann müssen wir eine komplett neue Debatte führen, weil dann dürfte ich ja zum Beispiel ganz plakativ gesagt nicht mehr meinen Stecker ziehen, weil das wäre ja sonst wie Mord. Dann wären auch die ganzen Verantwortungen, dann müsste ich ein KI-System vor Gericht ziehen können, wenn eben das KI-System irgendwelche Menschen diskriminiert im BewerberInnen-Auswahlprozess. Also das würde dann, müssten wir eben, hätten wir ganz viele auf einmal eben künstliche AgentInnen, sagt man, oder Akteure.
Nun sagen Sie ja, ich will einen kleinen Seitensprung dahin machen, dass KI künstlerisch das nicht so drauf hat, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Ich glaube, in den letzten Tagen kam gerade wieder sowas auf, da ging es aber um Musik, also dass KI Musik entwickelt und ob es denn überhaupt noch Musiker, Musikerinnen braucht. Sie sagen, KI kann keine Kunst.
Genau, mir geht es vor allem nicht darum, also Personen, KünstlerInnen, die mithilfe von KI-Tools irgendwas machen, da gibt es eben großartige Werke, das ist eben innovativ, finde ich meistens sehr gut. Aber mich stört eben diese falsche Zuschreibung, dass wir sagen, wir brauchen eben keine menschlichen KünstlerInnen, weil KI das ja alles kann, weil das einfach Blödsinn ist. Dann würden wir immer auf der Stelle treten, wir brauchen Menschen, die Normen brechen, wir brauchen Menschen, das haben wir in der Kunstgeschichte immer gesehen, die mal irgendwas Neues wagen. Und wenn wir KI-Systeme einfach nur noch die Sachen, die da sind, einspeisen lassen würden, dann hätten wir quasi jetzt Stopp in der Kunst und da wird jetzt nichts mehr genuin Neues kommen.
Also im Endeffekt, wenn ich als Künstler, Künstlerin die KI nutze, aber sie halt mit speziellen Daten füttere, ist das schon noch meine künstlerische Autorschaft.
Genau, da haben wir wieder Autorschaft. Also wenn Sie sagen, ich bin eine Künstlerin, aber arbeite mit einem KI-Tool, ist ja egal, ob es ein Pinsel ist, egal, ob es ein KI-Tool ist, eine Geige oder sonst irgendwas, dann sind ja trotzdem Sie die Künstlerin.
Also KI wieder festzustellen als Werkzeug und eben nicht als eigenständiges Ding, Wesen. Ja. So als Gedankenspiel zu der starken KI und auch der Blick in die Kunst. Derzeit ist aber eben, haben wir ja gesagt, die schwache KI vorherrschend. Wer muss hier ins Handeln kommen, damit wir uns auch wirklich die Vorteile von KI zunutze machen? Sie haben es jetzt schon mehrmals gesagt, es braucht Regeln, aber wer genau muss diese Regeln machen und wie müssen die aussehen?
Ja. Ich glaube, jeder hat eben ein Stückchen Verantwortung. Also ich sehe nicht die Hauptverantwortung bei uns allen als UserInnen. Also natürlich müssen wir auch schauen, was wir mit den KI-Tools machen, was wir da einspeisen. Aber wir sind nicht die, auf die alles abgewälzt werden sollte. Das gibt es ja jetzt irgendwie auch bei ChatGPT, dass man irgendwie nicht mehr Danke sagen soll, weil es zu viel Ressourcen verbraucht oder sowas. Also ich finde, die Debatte ist fehlgeleitet, weil es darum nicht geht. Also das natürlich sollte man sich darüber bewusst sein, dass zum Beispiel auch eben sehr viel Ressourcen für KI-Systeme aufgebraucht werden. Aber die Unternehmen sollten halt mal schauen, was sie machen können. Und eben Politik natürlich, aber auch Zivilgesellschaft, Wissenschaft hat auch eben einen großen Beitrag zu leisten. Und da ist es auch spannend bei Wissenschaft, dass wir oft eben so tun, als wäre Deutschland da abgehängt und wir hätten gar keine Chance mehr, bei KI mitzureden und mitzuforschen. Aber das ist nicht der Fall. Also wir haben viele KI-Lehrstühle, wir haben eben in vielen verschiedenen Disziplinen, unter anderem der Philosophie, wo wir daran forschen und eben auch schauen, dass es nicht nur dieses innovationsgetriebene alles, was geht, machen wir, vorherrscht.
Zum Beispiel Danke KI. Wenn ich Sie richtig verstehe, müsste das dann so sein, dass die Firma, die das nutzt, sozusagen einstellt, dass die KI dann einfach gar nicht mehr darauf antwortet, um Ressourcen zu sparen?
Oder dass wir schauen, dass es eben insgesamt diese KI-Systeme, die halt jetzt irgendwo diese riesigen Farmen bewirtschaften, wo so viele Ressourcen draufgehen, dass das eben einfach ressourcensparender geschieht.
Ja, also die Ressourcendebatte würde wahrscheinlich nochmal ein ganz neues Feld öffnen, aber das schauen Sie sich sicherlich dann auch unter ethischen Aspekten an.
Genau, das ist natürlich eben auch genuin ethisch, dass man sich die Frage stellt nach Nachhaltigkeit und Ressourcen.
Frau Winter, was fasziniert Sie so an KI?
Vor allem die Möglichkeiten, die wir in der Anwendung haben. Aber als Philosophin ist das Spannendste, dass wir auf einmal Fragen, die wir in der Philosophie schon seit 2000 Jahren uns stellen, auf einmal ganz neu uns stellen müssen. Also sowas wie eben, was macht jetzt einen Menschen aus? Ist es jetzt Selbstbewusstsein? Ist es irgendwie, dass wir Emotionen haben? Auf einmal mit KI-Systemen haben wir eine ganz andere Möglichkeit, diese Fragen zu prüfen, ob die überhaupt stimmen und so. Und das ist halt wirklich das, was mich am meisten fasziniert und bin sehr froh, dass es das gibt.
Was wünschen Sie sich, was den Zuhörerinnen und Zuhörern von unserem Gespräch heute hängen bleibt? Was würden Sie als Kernaussage tätigen?
Dass wir die Verantwortung haben, dass wir Menschen denken müssen und KI-Systeme eben nur rechnen können und dass wir diese falsche Zuschreibung an KI-Systeme nicht vornehmen und nicht mitgehen.
Also die Angst auch vor KI verlieren?
Ein bisschen, ja, genau. Ja.
KI und Ethik, das war heute Thema in unserem Lunchtalk Soup and Science, einer Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Gast dazu war die Philosophin Dorothea Winter. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.